Datenschutz Insider. Aus der Praxis für die Praxis. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.
Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast, die Datenschutz Insider. Ich bin Bernd Schmidt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der Kanzlei Planet Legal.
Moin, ich bin Thomas Rosin, Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz.
In unserem Podcast bekommst du einen besonderen Einblick in unseren Arbeitsalltag als DSB. Wir wollen dir typische Aufgaben eines DSB oder einer DSB vorstellen und dir zeigen, wie wir diese genau bearbeiten. Und wenn du möchtest, dann kannst du uns dazu Fragen stellen, mitdiskutieren und auch eigene Themen vorschlagen. Schreib uns doch einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Vermutlich hat es sich inzwischen rumgesprochen, dass man für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eine Rechtsgrundlage braucht. Für einige, und ich glaube, da gehört Thomas auch dazu, ist die Königin der Rechtsgrundlagen die Einwilligung. Weil sie genau dem entspricht, was das Datenschutzrecht möchte. Es möchte nämlich der einzelnen Person die Freiheit geben, darüber zu entscheiden, was mit ihren Daten passiert. Und genau das tut ja die Einwilligung. Also Thomas, du bist ja großer Einwilligungsfan. In welchen Situationen verwendest du denn eine Einwilligung?
Ah, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist so, ich muss kurz einmal noch erzählen, wieso ich überhaupt dazu komme. Das erste größere Thema, das ich bei meiner Ausbildung im Datenschutz hatte, war ein Einwilligungsthema. Und ich bin damals noch ganz blauäugig und naiv an die Vorstellung gegangen, ja gut, Einwilligung, da frage ich doch einfach jemanden, ob er es möchte und dann ist der Drops gelutscht. Ich hatte schon was von Dokumentation gehört, dann schreibe ich das vielleicht noch auf und dann habe ich meine Einwilligung. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Das wollen wir heute auch besprechen. Ich mag total gerne das Thema Einwilligung. Das bringt ein Regelwerk mit, das sich aus dem Gesetz ergibt, darüber sprechen wir. Wir haben in der Rechtspraxis, also gerade bei gerichtlichen Entscheidungen, immer wieder mal Neuheiten, dass man bestimmte Dinge doch anders interpretieren muss oder verstehen muss, als man das bisher gehandhabt hat. Und vor allen Dingen all diese ganzen Regeln, die verwendest du ganz individuell auf bestimmte Anwendungssituationen. Und das genau jedes Mal zu übertragen, auszutüfteln. Was muss ich denn machen? Was bedeutet das jetzt für meinen Fall? Das macht mir einfach total Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen krank als Datenschützer, aber es ist total cool. Auf der anderen Seite, und das beantwortet jetzt deine Frage, wo setze ich Einwilligung heute in der Praxis ein? Es ist natürlich auch relativ viel Routine. Wir haben in der letzten Folge von unserem Podcast schon über das Thema Werbung gesprochen. Da ist das natürlich ein Klassiker für bestimmte Werbung oder vielmehr Datenverwendung zu Werbezwecken, eine Einwilligung einzuholen. Und was auch regelmäßig passiert, sind dann Einwilligungen zur Veröffentlichung von Fotos, von Videos, bei Mitarbeitenden, bei dritten Personen. Das macht dann vielleicht nicht mehr ganz so Spaß. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch so Fälle. Also zum Beispiel habe ich schon mal einen großen Stellenabbau in einem Industriekonzern mitberaten. Und dann gab es dann halt unter anderem auch das Angebot, dass die Mitarbeitenden in eine neu gegründete Gesellschaft ausgelagert werden können, wo sie dann zumindest erstmal vor ein Jahr ihr sicher bezahlt werden. Und die Gesellschaft hat in erster Linie die Aufgabe, die dann in anderen Unternehmen unterzubringen. Und da haben wir darüber gesprochen, ja, wie komfortabel bekommen wir jetzt die Personalunterlagen von dem einen Unternehmen zu dem anderen? Und da war dann auch das Mittel der Wahl, ey, die Leute wollen dahin, dann erklärt man denen, welche Daten übergehen, gibt die noch ein paar Wahlmöglichkeiten und dann dürfen die das entscheiden, ob sie sozusagen eine Komfortvariante haben wollen und der Arbeitgeber macht das alles oder ob sie einen Stapel Zettel in die Hand gedrückt bekommen und dann können sie sich selber um den Scheiß, Entschuldigung, um den Kram kümmern. Also das sind dann so Spezialfälle, die machen dann richtig Spaß, die durchzudenken und zu gestalten.
Ja, das ist spannend. Meine erste professionelle Begegnung mit Einwilligung war übrigens genau andersrum. Mein Chef hat gesagt, Herr Schmidt, Einwilligungslösung, das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Das machen wir nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Das ist heute nicht mehr meine Meinung. Also ich glaube, dass die Einwilligung durchaus ihren Raum hat und da, wo sie passt, ist es eine super Rechtfertigungsgrundlage. Aber mein Chef damals hat es eben anders gesehen, weil sie natürlich auch so gewisse Nachteile hat. Und vielleicht ist das ein Punkt, den wir uns gerade mal rausgreifen. Es gibt ja einen ganzen Strauß von Rechtfertigungen und ne, man kann das ja so zweiteilen. Ne? Das ist eine Einwilligung oder eine gesetzliche Rechtfertigung. Also zum Beispiel die Datenverarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages oder berechtigte Interessen oder zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht. Und das ist das, was mein Chef damals meinte. Man soll sich immer gut angucken, hat man denn so eine gesetzliche Rechtfertigung? Also darf man das eigentlich sowieso, was man vorhat? Dann, und das würde ich den Hörern auch mitgeben, dann sollte man die nutzen, weil ne, aus der Unternehmensperspektive, man darf es ja sowieso schon, warum soll man dann nochmal fragen? Weil die Einwilligungslösung in solchen Situationen natürlich auch Nachteile hat. Ne? So eine Einwilligung ist immer frei widerruflich und was macht man, wenn man zum Beispiel Daten für ein Vertragsverhältnis braucht? Also ich brauche zum Beispiel Lohndaten oder Kontodaten, um Lohn zu zahlen und jetzt frage ich zusätzlich noch einen Arbeitnehmer, möchtest du das denn eigentlich? Und irgendwann sagt er, ich möchte das dann nicht mehr. Ne? Dann habe ich ja auf der einen Seite eine gesetzliche Pflicht, ich darf es, ich muss es. Und auf der anderen Seite hat man den Widerspruch, den man umsetzen muss. Und da kommt man dann so ein bisschen in Teufels Küche. Deshalb, Einwilligung ist ein gutes Konzept, aber auch nicht das Allheilmittel, würde ich sagen.
Das kann ich aber nur unterstreichen. Der Weg sollte sein, erstmal nach Alternativen zu schauen. Auf die Vor- und Nachteile kommen wir noch zu sprechen. Aber ganz häufig ist es so, dass die Alternativen weniger Gestaltungsarbeit mit sich bringen. Klar, man muss trotzdem seine Hausaufgaben im Datenschutz machen, man muss Informationspflichten erfüllen, das muss ich eigentlich bei jeder Rechtsgrundlage. Aber ich muss eben nicht dann noch irgendwie besondere Texte ausdenken, einen besonderen Prozess etablieren, alles dokumentieren. Das habe ich vielleicht dann mit den anderen Rechtsgrundlagen einfacher zu realisieren. Aber trotzdem, es bleiben mir noch eine ganze Menge Fälle übrig, wo ich dann genau diese Einwilligungslösung brauche, weil ich keine andere praktikable Rechtfertigung habe. Und da ist, denke ich, das Thema, was ich eben genannt habe, also Werbung, Veröffentlichung von Fotos, von Videos, so das Gängige, was einem begegnen kann. Oder hast du noch weitere?
Ich gucke gerade. Also der Klassiker, der am meisten natürlich diskutiert sind Werbeeinwilligungen. Genau, du hattest auch das Beispiel mit den Unternehmenstransaktionen, so da kann das mal eine Rolle spielen. Was ich auch noch ganz spannend finde im Arbeitsverhältnis, gibt es ja eine Diskussion, die sich eigentlich auch mittlerweile schon fast erledigt hat. Also kann man da den Beschäftigten oder die Beschäftigte fragen, ob man ihre Daten verarbeiten darf? Und da wurde ja früher immer gesagt, nee, das kann man nicht, weil der Arbeitgeber da in einer mächtigeren Position ist und der Betroffene kann da gar nicht freiwillig seine Meinung äußern. Das ist übrigens auch ein Kriterium der Einwilligung. Das hat sich Gott sei Dank so ein bisschen relativiert und auch im Arbeitsverhältnis kann man heute gucken, gibt es Situationen, wo der Beschäftigte vielleicht doch freiwillig seine Meinung äußern kann. Und da ist die Einwilligung dann eben auch möglich. Beispiel wäre ne, zum Beispiel eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Ne? Also wenn man das dann wirklich freiwillig gestaltet, dann könnte das auch funktionieren. Vielleicht wäre das mein Beispiel, was ich noch in die Runde geben würde.
Mhm. Ja, ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, fallen uns noch viele andere Fälle ein, aber lass uns mal doch ins Thema einsteigen. Du hast doch einen wichtigen Punkt gerade eben schon ein, zwei Mal erwähnt, nämlich das Thema Freiwilligkeit. Und das ist so für mich schon das erste spannende Kriterium, weil irgendwie da steht ja nicht jetzt großartig, was freiwillig bedeutet. Was freiwillig bedeutet, lernen wir vielleicht aus irgendwelchen gerichtlichen Entscheidungen, wo das im Einzelfall mal interpretiert wurde, wo man sieht, okay, die Situation, da war wohl nicht genügend Freiwilligkeit da. Also Freiwilligkeit ist für mich etwas, was sehr eng damit verbunden ist, dass ich die Person, der ich eine Einwilligung abbringen möchte, abbringen ist dann direkt schon der falsche Begriff, da zweifle ich schon direkt an der Freiwilligkeit, aber dass ich die Rahmenbedingungen so gestalte, dass die Person auch wirklich, also ohne Beeinflussung von außen, insbesondere durch mich, aber auch jederzeit Nein sagen kann. Und das zum Beispiel, ohne dass sie durch das Nein benachteiligt wird. Hast du schon mal solche Benachteiligungssituationen kennengelernt bei deiner Beratung?
Also der Klassiker oder da, wo das dann häufig auftritt, ist ja auch wieder im Werbe- und Marketing-Kontext. Und da gibt es dann ja diese klassische Diskussion zwischen der Marketingabteilung und der Rechtsabteilung oder dem Datenschutzbeauftragten. Stichwort Cookie-Banner. Ne? Also wir müssen ja die Einwilligung erklären zu Cookies und da hat die Marketingabteilung dann immer das berechtigte Interesse natürlich, möglichst viele Cookie-Konsens zu kriegen, damit sie wissen, was auf der Webseite los ist. Und dann kann man das natürlich so gestalten, dass es eindeutig nicht freiwillig ist und dann bringt das natürlich nichts. Ne? Also ich übertreibe jetzt mal bewusst, ne? Ich mache ein schwarzes Pop-up, was über die gesamte Seite geht und da gibt es dann ein Kästchen und da kann ich dann ankreuzen, also mach die Seite frei, alle Cookies sind fein. Und dann habe ich ganz klein unten links, habe ich dann, nein, wenn ich das nicht möchte, dann kann ich jetzt zu einer relativ komplizierten Cookie-Konfiguration gehen. Das sind, glaube ich, so die Beispiele, wo das dann relevant wird. Und genau, also gerade, also ich glaube, diese Cookies machen das wunderbar transparent, ne? Also wenn wir Leute dahin kriegen wollen, dass sie im Ja sagen und ihnen aber trotzdem noch die freie Entscheidung geben wollen, dann müssen wir da sehr vorsichtig sein. Und genau, das wäre mein Beispiel zur Freiwilligkeit.
Ich habe im Unternehmen bei der Diskussion um Einwilligung ganz häufig eine Diskussion um die Rahmenbedingungen. Also ich nehme mal so was Banales wie, die Unternehmensleitung entscheidet jetzt, es wäre doch total cool, wenn wir alle Bilder von den Mitarbeitenden auf der Webseite haben. Und dann kann man sich viel besser, viel menschlicher, viel nahbarer als Unternehmen präsentieren. Ja, und dann geht man halt in die Beratung rein, sagt, ja, dann müssen die halt so einen Zettel unterschreiben. Und dann, also am Anfang habe ich da nicht so drauf geachtet, aber dann erlebe ich natürlich, wenn solche Einwilligungen eingesammelt werden, entweder durch Erzählung oder weil ich vielleicht mal irgendwo in der Nähe bin, so typische Drucksituationen. So, Frieda, du bist die Einzige, die hier nicht eingewilligt hat. Wie sieht das denn aus, wenn auf der Webseite 19 Mitarbeitende abgebildet werden und du bist nicht dabei? Das geht doch nicht. So, dann baue ich eine Drohgebärde auf. Alle anderen machen das doch auch. Da baue ich Gruppendruck noch zusätzlich auf. Und das ist schon keine Freiwilligkeit mehr. Also wenn das jemand möchte, dass das irgendwie sozusagen belegt bekommt, solche Situationen, dann ist die Einwilligung unwirksam. Und im Zweifelsfall muss man sich die Frage stellen, also die Einwilligung ist ja nicht unwirksam für die Person, die nicht eingewilligt hat, die 20. in meinem Fallbeispiel, sondern sie wird dann für alle anderen 19, die alle genickt haben, wird sie plötzlich unwirksam, weil die Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben. Und das ist ein Punkt, da haben viele Vorgesetzte und Geschäftsführer zumindest beim ersten Mal echte Schwierigkeiten, weil eigentlich wollen die ihren Kopf und ihre Entscheidung durchsetzen.
Ja, genau. Ist aber auch wieder ein sehr gutes Beispiel. Brauche ich die Einwilligung eigentlich oder brauche ich sie nicht? Also ich glaube, du hattest so ein bisschen so Gruppenfotos vor Augen. Habe ich dazu
nee, schon Einzelfotos.
Oder Einzelfotos. Genau, Einzelfotos ist nämlich auch genau das Beispiel, was ich hatte. Ich würde, bevor ich da irgendwie eine Einwilligungslösung ausrolle für das ganze Unternehmen, würde ich mir erst einmal die Frage stellen, brauche ich das denn eigentlich? Ne? Also, und da gibt es ja für diese Einzelfotos, gibt es ja so ne, diesen Leitsatz, wenn eine Person sowieso in der Öffentlichkeit steht, dann kann man sie im Zweifel auch abbilden und das Foto auf die Webseite bringen. Ne? Das ist dann so, ne, der Geschäftsführer von einem Unternehmen, der wird wohl mit seinem Foto abgebildet werden dürfen, der wird da in der Regel auch nichts dagegen haben. Ne, Leute, die dann das Unternehmen nach außen präsentieren, ne, klassischerweise das Vertriebsteam, da wird das im Zweifel erforderlich sein für das Arbeitsverhältnis und da brauche ich dann diese Einwilligung genau gar nicht. Und in solchen Fällen, finde ich, kommt man eher in Teufels Küche, wenn man die Leute dann nochmal extra fragt, weil dann hat man nämlich solche Diskussionen. Ne? Was ist denn, wenn Frau Müller aus dem Vertrieb das dann jetzt plötzlich nicht will? Ne? Dann hat man dann 19 Leute, die da mit ihrem Foto sind und bei Frau Müller ist dann irgendwie so ein Schattenbild oder irgendwie sowas. Ne? Von daher im ersten Schritt immer gucken, muss ich eigentlich fragen oder darf ich das sowieso? Und erst, ja, wenn ich es nicht darf, dann fragen. Und dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man irgendwie als offenes Unternehmen dann auch, weiß ich nicht, ne, den Einkauf oder was weiß ich, ne, das Empfangsteam oder ne, andere Gesichter auf die Webseite kriegen möchte. Aber da muss man dann auch so fair sein und sagen, wenn die Leute das dann nicht wollen, ne, also die sind dann keine Repräsentanten des Unternehmens und wollen dann auch nicht nach außen treten, dann muss man das eben auch akzeptieren. Und da ist, finde ich, dann wieder die Marketing- oder Webseiten, das Webseitenteam dann gefragt, da irgendwie dann clevere Varianten zu finden, wie man das dann auch lustig oder irgendwie akzeptabel darstellt.
Ja, wobei, ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, wobei ich bin natürlich jetzt mit dem passenden Hintergrund ausgestattet, wenn ich solche Webseiten sehe mit Fotos und da sind dann halt an einigen Stellen nur so Avatare, also keine echten Fotos, sondern irgendwelche Zeichenfiguren, ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Denn da ist gefragt worden, da sind Mitarbeiter, durften sich Mitarbeiter mit ihren Sichtweisen beteiligen. Ich finde, das ist eher ein Gütekriterium in heutigen Zeiten, als dass das irgendwie ein marketingseitig ein schlechtes Bild nach außen wirft. Vertrieb würde ich gerne mal ganz kurz aufgreifen. Da muss man natürlich aufpassen. Also gerade wenn man jetzt unser Gespräch hört, wenn ich jetzt auf die Idee komme, den Vertriebsinnendienst auch noch auf die Webseite zu packen, also die haben keine Repräsentationsaufgaben. Die Damen und Herrschaften, die dann im Hintergrund irgendwie mal die Angebote zurechtdrücken, da wird das schwer zu verteidigen. Und zumindest ich schaue mir auch nicht nur die Rollenbezeichnung an. Also jemand ist jetzt Marketingleiter, Vertriebsleiter. Gut, Geschäftsführer ist meistens sehr einheitlich. Aber gerade das Thema Vertrieb, was machen die denn für ein Geschäft? Ist das ein nach außen präsentiertes Geschäft? Dann bin ich ja völlig bei dir. Aber ist das sowas wie, keine Ahnung, die machen ihr ganzes Geschäft sowieso über Webseiten, über Chatbots, über E-Mail und normalerweise bringt das Geschäft schon nicht mit sich, dass diese Menschen als Person sichtbar werden, dann aber trotzdem Vertrieb machen. Dann würde ich auch sagen, ist das schwer, das mit dieser Variante zu verteidigen. Aber das muss man sich wirklich im Einzelfall angucken. Und da gibt es ja auch, und da muss man auch fair bleiben, wir sind ja jetzt nicht nur die Hüter des Datenschutzes, sondern wir wollen den Unternehmen und den Entscheidern ja auch eine gewisse Bandbreite von Möglichkeiten anbieten. Und das, was ich gelernt habe im vergangenen mehr als Jahrzehnt im Datenschutz, dass am Ende entscheidet ein Gericht und selbst da brauchen wir ja erfahrungsgemäß mehrere Instanzen, bis wir uns mal endlich einig sind. Aber bis dahin gibt es ja in vielen Bereichen durchaus einen gewissen Spielraum, insbesondere in den Bereichen, wo der Gesetzgeber Unschärfen eingebaut hat, natürlich mit Absicht, solche gerichtlichen Entscheidungen noch nicht bestehen für bestimmte Anwendungsbereiche und die darf man natürlich auch gerne mal erklären und es ist durchaus ja Teil des geschäftlichen Gebarens zu sagen, okay, ich gehe mal ein überschaubares, kalkulierbares Rechtsrisiko ein, zumindest in Bereichen, in denen diese Unschärfe auch besteht. Als Geschäftsführer sollte ich natürlich nicht aktiv gegen das Gesetz verstoßen, wo diese Klarheit besteht, dass ich das dann tue. Das kann man nicht als Risiko tragen, aber diese Grauzonen, die darf man schon gerne mal auch erklären und nutzen.
Ja, genau. Stichwort Widerruf von Einwilligungen. Hast du schon so Fälle gehabt, wo man dann so Gruppenfotos hatte und dann trennt man sich von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin und dann wird widersprochen, dass man auf dem Abteilungsfoto ist? Wie gehst du mit sowas um?
Also in den meisten Fällen passiert das nicht. Ich erlebe, dass Mitarbeitende von sich aus Einwilligungen meistens dann widerrufen, wenn sie, oder häufig dann widerrufen, wenn sie das Unternehmen im Bösen verlassen, im Streit oder unzufrieden. Die meisten, wo einfach alles glatt läuft, alles ganz normal, man versteht sich, man geht seinen nächsten Schritt im Berufsleben, da wird das Thema Einwilligung sogar ganz oft vergessen. Da muss ich den Unternehmen eher sagen, hör mal Leute, sind die Einwilligungen da an bestimmten Stellen vielleicht gar nicht mehr wirksam, weil die Person nicht mehr in eurem Haus tätig ist und vielleicht müsst ihr von euch aus jetzt mal aktiv werden. Aber da womit, also nicht grundsätzlich, aber zumindest gibt es da eine Häufung, dass Mitarbeitende, wenn sie keine gute Laune haben beim Gehen, gerne solche Sachen widerrufen. Und da habe ich dann auch solche Fälle schon gehabt. Und da muss man dann auch wirklich sagen, okay, die haben auch keine Lust dann in bestimmten, also in diesen Situationen, die ich gerade beschreibe, da muss man dann auch einfach mal überlegen, nehme ich das ganze Gruppenbild weg? Na klar, ich kann die Leute verpixeln, Unschärfen einbauen. Will ich, dass das nach außen genauso aussieht? Oder vielleicht mache ich auch einfach mal, nutze die Gelegenheit und mache einfach mal ein neues Gruppenfoto auf der nächsten, weiß ich nicht, Weihnachtsfeier.
Ja, könnte man ja sagen, Datenschutz durch Technik, ne? Also entweder hilft Photoshop oder man macht einfach ein neues Foto. So konnte ich es bisher auch immer lösen. Aber das wäre mal spannend, das mal rechtlich zu Ende zu fechten. Habe ich aber auch noch nicht gehabt.
Also soweit ist es meistens nicht gegangen. Also die Sachen, die ich kenne, so die Fälle, die eskaliert sind, die gehen dann auch schon mal meistens irgendwie in die erste Instanz der arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung, meistens in das Vorspiel mit rein. Aber auch da enden viele Fälle dann bei der, ich sag mal, ersten irgendwie Güteverhandlung, wo man die Sachlage nochmal darstellt, wo meistens der einzelne Richter dann irgendwie sagt, was er für eine Sichtweise hat und irgendwie einigt man sich dann ganz überraschend. Insofern, also natürlich muss man sich um das Thema Widerruf kümmern, das muss auch vernünftig realisiert werden, aber gerade so in dem Bereich der Mitarbeitenden muss man halt vor allen Dingen aufpassen, wenn man sich trennt, dass das nicht hinterher das Wurfmaterial ist, das einem dann wieder begegnet in solchen Auseinandersetzungen. Aber Widerruf, wenn ich das doch kurz anteasern darf, ich bin jetzt so ein bisschen in so eine Nische reingegangen und habe von Extremfällen berichtet. In der Praxis ist ein Widerruf ja überhaupt nichts Kritisches, nichts Besonderes. Wenn wir mal in den Bereich der Werbung wieder reingehen, irgendwann haben Leute halt einfach keinen Bock mehr, was weiß ich, ein Newsletter zu bekommen, warum auch immer, die interessieren sich einfach für was anderes. Und da habe ich eine Form von Einwilligung. Da muss ich natürlich einen vernünftigen Prozess haben, um sicherzustellen, dass wenn jemand sagt, ich möchte das nicht mehr, nennen wir Widerruf, dass das Ganze auch funktioniert. Idealerweise über vorbereitete Kanäle. Aber ich muss auch dran denken, die können sich halt auch anders melden bei mir. Wenn ich zum Beispiel ein Newsletter habe mit einem Abmelden-Link und dann meldet sich jemand bei mir in der Kundenservice-Hotline und sagt, ach übrigens, ich möchte auch kein Newsletter mehr. Ja, dumm gelaufen. Muss ich trotzdem bearbeiten und den Widerruf exekutieren. Ich kann nicht sagen, ja, du kannst nur widerrufen, indem du auf den Link klickst. Anders machen wir das hier nicht. Das funktioniert auch nicht.
Also Auto-Reply, wir können Ihre Anfrage nicht beantworten. Bitte wenden Sie sich an Datenschutz@. Würdest du klar davon abraten, vermute ich mal, ne?
Definitiv, definitiv. Aber das, finde ich, ist ein wichtiger Merkmal des Widerrufs. Ne? Ich kann ihn gut vorbereiten, das sollte ich auch tun, gerade da, wo ich regelmäßig mit Widerrufen rechnen muss. Aber ich muss damit rechnen, dass Menschen auch außerhalb meines vorgefertigten Widerrufskanals sich bei mir melden, den Widerruf äußern und auch dann muss ich ihn umsetzen.
Ja, genau. Ein anderer Aspekt, damit eine Einwilligung überhaupt wirksam sein kann, ist ja die Informiertheit oder die Information. Das sollten wir vielleicht auch nochmal einmal aufdröseln. Also wichtiges erstes Kriterium ist natürlich, dass eine freiwillige Entscheidung ist. Ne? Also ne, Hände hoch oder Einwilligung, ne? So, das funktioniert definitiv nicht. Was aber natürlich auch nicht funktioniert, sind so maximal pauschale Einwilligungen. Ne? Also ich bin damit einverstanden, dass Thomas Rosin alle meine Daten nach seinem freien Ermessen verarbeitet, bis in alle Zukunft. Ne? So, das funktioniert natürlich nicht. Und wenn man in welcher Situation auch immer, ne, also Werbung ist ja so ein Klassiker, eben verwenden möchte, dann muss man so ein bisschen seine Hausaufgaben machen und den Betroffenen auch erklären, für was man die Daten denn jetzt haben möchte. Da ist eigentlich unsere Praxis, dass wir da sehr viel Wert auf die Datenschutzinformation oder die Datenschutzerklärung, je nachdem, wie man es nennen möchte, legen und dann in die Einwilligungserklärung eben so einen Verweis aufnehmen. Dann sagen wir, wir möchten deine Daten für folgenden Zweck haben, ne, zum Beispiel Durchführung einer Kundenzufriedenheitsumfrage, Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, Werbung, was auch immer. Also, dass man das so ein bisschen grob umreißt und dann sagen wir ganz gerne, Details zu dem, was wir mit deinen Daten machen, findest du in unserer Datenschutzinformation. Und die sollte dann natürlich gut sein. Ist das ein Ansatz, den du so auch wählst oder hast du da noch einen anderen, vielleicht sogar einen besseren Ansatz?
Das kommt drauf an, tatsächlich. Also wenn ich es mir persönlich jetzt nach meinem Rechtsverständnis sortieren würde, dann würde ich zwei Sachen voneinander trennen. Wir kennen die Informationspflichten. Das sind die Datenschutzerklärungen dieser Welt. Da gibt es dann irgendwie Artikel 12 bis 14, da steht drin, was da alles so aufgelistet sein muss. Das ist ein Thema. Das hat für mich aber nur indirekt etwas mit der Informiertheit einer Einwilligung zu tun. Informiertheit einer Einwilligung heißt für mich, auch zur Unterstützung der Freiwilligkeit, ich stelle alle Informationen zur Verfügung für die betroffene Person, damit sie eben auf Basis dieser Informationen freiwillig entscheiden kann. Wenn ich zum Beispiel Informationen weglasse, die vielleicht ein bisschen heikel sind und wo ich Angst habe, wenn ich das verrate, wird nicht eingewilligt, ja, dann bin ich ja schon quasi dabei, die Freiwilligkeit zu attackieren. Und ich würde es tatsächlich so machen, dass ich, wenn ich den Platz habe, dazu gleich mehr, dann würde ich gerne in den Einwilligungstext ganz angemessen kurz und knapp reinschreiben, was passiert, wenn du einwilligst. Was passiert, wenn du nicht einwilligst? In Klammern, du wirst nicht benachteiligt, aber das und das funktioniert dann nicht. Und was passiert, wenn ich jetzt einwillige, aber später dann widerrufe? Das wären für mich so die drei Informationskriterien, die zur Informiertheit einer Einwilligung gehören. Dann kann ich frei entscheiden, wenn ich das ganz genau weiß. Und jetzt komme ich zu dem Platzthema. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal in ein, ich habe so ein Bestellformular im Online-Shop, im Checkout-Prozess, und da gibt es dann die berühmte Checkbox, so von wegen, willst du dann auch noch bei unserem Newsletter teilnehmen? Und da sagen die Marketeers natürlich, eine Checkbox, kann ich die vorankreuzen? Am Mist, darf ich auch nicht, weil vorangekreuzt ist nicht freiwillig. Wie viel Text muss denn daneben? Und dann diskutiere ich gar nicht über den Inhalt, sondern wie viele Zeilen oder Worte Text daneben dürfen. Manchmal bekomme ich das tatsächlich auch so vorgegeben. Denk dir was aus, was nicht mehr als drei Sätze hat oder so. So, da bin ich natürlich eingeschränkt und das muss man aber auch ernst nehmen. Ich meine, dahinter stecken ja geschäftliche Anforderungen. Dann würde ich das wahrscheinlich auch so machen, dass ich den mir zur Verfügung stehenden Platz möglichst optimal nutze und für den Rest auf die Datenschutzerklärung, aber direkt auf das Kapitel und nicht irgendwie auf die 30 bis 40 Seiten Text oder so verweise. Und da, letzter Punkt, gerade das Thema Newsletter-Einwilligung im Checkout-Prozess oder auch an anderen Stellen, mit kurzen Texten. Viele Newsletter werden heute getrackt. Das heißt, ich sehe hinterher in meinem Newsletter-Tool genau, welcher meiner Abonnenten hat wann die E-Mail geöffnet, auf welchen Link geklickt, zahlst du noch, wie lange waren sie dann da, dann geht das über in das Tracking meiner Webseite. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, den finde ich auch nicht erwartbar im Sinne der Transparenz und Fairness, weil nicht jeder ist so technisch versiert und weiß, dass das überhaupt geht. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn ich dann Tracking bei dem Newsletter einsetze, das gehört, auch wenn ich so wenig Platz irgendwie habe, das gehört vorne neben die Checkbox, dieses Detail. Und wenn ich es ganz geil mache, natürlich, dann habe ich zwei Checkboxen, nämlich eine, ich willige in die Newsletter ein und ja, ich bin mit Tracking einverstanden, aber das habe ich bisher noch nicht durchgekriegt bei den Marketeers.
Ja, ich glaube, das ist so eine der ganz großen Bereiche, wo die Einwilligung noch nicht optimal umgesetzt ist. Ne? Also ich kenne ganz, ganz wenige Unternehmen, die tatsächlich diesen Tracking-Aspekt, ne, wie Tracking-Pixel oder wie auch immer die Technologie ist, dann erstens transparent machen und zweitens auch abfragen. Entschuldigung. Genau, ich glaube, da ist noch ein großes Restrisiko im Bereich Marketing, das man ja sowieso immer hat. Ich wollte nochmal wieder drauf zurückkommen auf das Statement vom Anfang. Brauche ich die Einwilligung eigentlich oder komme ich auch drumherum? Ne, weil das auch im Bereich Marketing so ein Thema ist, wo man manchmal als Datenschützer auch noch eine gute Nachricht hat für das Marketing-Team, weil man gerade im Checkout-Prozess ja nicht unbedingt immer die Einwilligung braucht. Ne? Da gibt es ja, unsere letzte Folge war es, glaube ich, zum Datenschutz bei Werbung. Da gibt es ja diese Bestandskundenausnahme und wenn ich jemanden habe, der sowieso bestellt, dann komme ich manchmal sogar drumherum, eben diese Checkbox zu haben und ne, zu sagen, ich möchte das. Manchmal reicht da auch ein Hinweis, dass das Unternehmen den Kunden dann nach der Bestellung weiter mit Werbung versorgen möchte und dann ist man in so einer Opt-out-Situation. Das gibt manchmal so einen Aha-Effekt. Ne? Also da rechnen dann viele Marketer gar nicht damit, ne, die dann glauben, dass man da so ein Häkchen haben muss. Ist, glaube ich, aber auch eine der ganz, ganz wenigen Situationen, wo man, also Stichwort ne, vorangehackte Checkboxen oder braucht man überhaupt Checkboxen, wo man als Datenschutzbeauftragter mal eine gute Nachricht hat. Denn in der Regel sind ja so vorangehackte Checkboxen, genau, die funktionieren ja genau nicht. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Traum von der Marketingabteilung. Ne? Ich mache irgendwie eine Erklärung, die dann auch irgendwie so kompliziert sein kann und kleingedruckt, dass es sowieso keiner liest. Aber ich mache das Häkchen schon mal, sodass man dann im Bestellprozess rübergeht. Und das funktioniert ja bei der Einwilligung genau gerade nicht und ist dann ja auch das dritte Kriterium. Ne? So zum Mitschreiben, wir müssen Freiwilligkeit haben wir ganz, ganz lange erklärt. Wir müssen alle Informationen geben, die man braucht, um eben auch freiwillig entscheiden zu können. Und dann muss man halt auch irgendwie erklären. Man muss irgendwie sagen, ja, ich möchte das jetzt oder das muss irgendwie erkennbar sein.
Aktives Handeln ist das Stichwort.
Aktives Handeln, genau. In der Regel heißt das, die Checkbox muss leer sein, man muss sie anhaken, zum Beispiel für eine Newsletter-Registrierung, aber einzige Ausnahme eben Bestandskundenwerbung beim Checkout.
Ja. Und für die Wortklauber unter den Zuhörenden, aktives Handeln bedeutet, ich muss aktiv etwas tun, um einzuwilligen und nicht, ich muss aktiv etwas tun, um nicht einzuwilligen. Sprich, deswegen ist die Checkbox leer und muss angeklickt werden. Der umgekehrte Fall ist zwar auch aktives Handeln, aber die dient ja nur dem Nicht-Einwilligen.
Ja, und jetzt für die Datenschutz- und Juristen-Nerds, dieses aktive Handeln kann auch konkludent erfolgen. Und konkludent heißt schlüssiges Verhalten. Spoiler, das funktioniert definitiv nicht bei der Newsletter-Anmeldung. Ne? Also was ist konkludentes Handeln? Konkludentes Handeln ist ein Tun, ne, aus dem man auf etwas schließen kann. Ich gehe zum Bäcker und lege da irgendwie 20 Cent hin oder reicht ja heute schon nicht mehr irgendwie ein Euro. Und weil ich da jeden Tag ein Brötchen kaufe, ne, Mehrkornbrötchen und weiß der Bäcker, ne, wenn ich da den Euro hinlege, will ich das Mehrkornbrötchen, das wäre eine konkludente Erklärung. Kann auch im Datenschutz funktionieren, aber Vorsicht. Ne? Also einfach nur so ein Hinweis, ne, wenn du jetzt hier die Bestellung abschließt, dann bist du mit folgendem einverstanden. So, das muss schon sehr deutlich sein, worauf man da hinweist.
Definitiv. Wir haben uns noch auf unserer Themenliste so ein Spezialthema ausgedacht, nämlich Kopplung von Einwilligung. Du hast es in gewisser Weise auch eben schon mal angeteasert. Du hast von sowas wie einer Generaleinwilligung gesprochen. Das ist jetzt mein Begriff, aber sowas hast du eben umschrieben. ich unterschreibe, ich darf jetzt alles mit dir machen. Ja, das, da kann man jetzt natürlich rechtstheoretisch von verschiedenen Seiten rangehen und sagen, ja, das ist aber auch ein Problem mit der Informiertheit, das ist zu generalistisch, da weiß ich ja gar nicht mehr, was genau damit passiert, deswegen bin ich nicht informiert. Aber ich kann natürlich auch sagen, ja, aber so Generalvollmachten, die koppeln ja auch ganz viele Einwilligungen zu unterschiedlichen Zwecken, die eigentlich voneinander losgelöst sein müssten. Das heißt, wenn ich das alles einzeln bestätigen würde, dann wäre es wahrscheinlich fein. Da gebe ich jedes Mal eine quasi Detail- oder Einzeleinwilligung ab. Aber wenn ich Sachen zu sehr zusammenfasse, und das ist halt auch dann wieder ein Stück weit Grauzone, da muss man dann auch mal genau im Einzelfall hingucken, was ich da miteinander kopple, dann kann das auch zur Unwirksamkeit der Einwilligung führen. Generaleinwilligungen wären eine Variante davon. Aber hast du in deiner Praxis auch schon mal andere Kopplungen gehabt?
Ja, das ist interessant. Also ich habe, also bei dem, was du gerade beschreibst, denke ich an so Werbeeinwilligungen. Ne? Also dass man sagt, ne, also ich bin damit einverstanden, dass ich angerufen werde, dass ich SMS kriege und E-Mails. Da bin ich bei dir, also das kann man natürlich nicht bis ins Unendliche treiben. Man muss aber jetzt auch nicht zwingend für jeden Kanal immer eine einzelne Einwilligung haben. Also da macht es dann Sinn, schon irgendwie zu gucken, und in diesem Sinne kann man da gewisse Einwilligungen auch koppeln. Das ist vielleicht der Jurist in mir, der denkt bei Kopplung dann eigentlich eher an einen Vor- oder an einen Nachteil, ne? Also so Kategorie Geld oder Vorteil gegen Daten. Ne? Teilnahme am Gewinnspiel, wenn du einwilligst. Oder im Beschäftigten-Datenschutz, ne, stellen wir uns vor, ein Unternehmen möchte so ein Smartphone-Zugang zur Personalverarbeitung haben. Also man kann dann per App dann seine Lohnabrechnung oder so abrufen. Da wäre dann ja auch wieder die Situation, ne? Gib mir die Einwilligung, dann kannst du bequem von zu Hause deine Lohnabrechnung abrufen, oder du musst halt immer irgendwie zur Konzernzentrale nach Wuppertal fahren und da wird dir dann geholfen. Das hatte ich so unter Kopplung verstanden, aber vielleicht ist es auch, ne, wenn man so aus der juristischen Ecke kommt, dann hat man da so ein anderes Verständnis. Also Kopplung im Sinne von mehrere Einwilligungen parallel einholen kann funktionieren, aber sollte man sich natürlich genau angucken. Ne? Also wenn ich dann 37 Erklärungen mit einem Kreuzchen mache, dann funktioniert das wohl nicht. Und Kopplung mit einer anderen Leistung, also ich kriege einen Goodie dafür, dass ich eine Einwilligung erkläre, kann auch funktionieren, aber auch da, ne, Vorsicht. Ne? Also bei diesem Beispiel zum Beschäftigten-Datenschutz, ne, also wenn du jetzt einverstanden bist, darfst du die App nutzen und sonst wirst du diskriminiert, weil du halt immer mit dem Auto irgendwo hinfahren musst. So, das funktioniert nicht. Da wäre dann die Empfehlung, dass man sich Gedanken drüber macht, wie kriegt man denn eine gleichwertige oder eine vergleichbare, vergleichbaren Zugang zu Informationen. Ne, also wenn du das nicht möchtest mit der App, ne, dann kannst du eine E-Mail schreiben, dann kriegst du es per E-Mail oder, ne, also so in die Richtung würde ich da denken. Also Kopplung geht, aber Vorsicht, würde ich sagen.
Ein Fall, der mir öfter begegnet ist tatsächlich, ist, wenn ich Patient bei Ärzten bin und im medizinischen Bereich, ich sag mal, da ist die datenschutzrechtliche Gestaltung immer häufig unberaten, wird dann das medizinische Praxispersonal oder eine Person davon gerne mal auf so eine 1-Stunden-, 2-Stunden Datenschutz in Arztpraxenschulung geschickt. Da kriegt man dann einen Stapel Vorlagen und macht irgendwas da draus. Und was ich da ganz häufig sehe, ist so eine Einwilligung. Ich check ein als Patient, bekomme dann eine Einwilligung. Ich bin damit einverstanden, dass meine Gesundheitsdaten hier zu Behandlungszwecken verarbeitet werden. Ja, auch ein diskutabler Punkt. Braucht man das nicht? Zumindest viel diskutiert. Dann steht aber direkt hinter in dem gleichen Einwilligungstext. Und ich bin damit einverstanden, dass ich telefonisch kontaktiert werde für Terminerinnerungen, wenn Vorsorgeuntersuchungen anstehen. Und ich bin damit einverstanden, dass, wenn wir die Praxis mal verkaufen und es kommt ein Praxisnachfolger, dass meine Patientenakte weitergegeben wird. Und ich bin damit einverstanden, wenn wir hier mit Laboren und weiteren Fachärzten zusammenarbeiten, dass irgendwie die alle frei meine Daten austauschen dürfen. Da habe ich ganz viele unterschiedliche Zwecke drin. Und da meine ich, das ist eine Form von Kopplung. Da müsste ich zumindest einen Teil davon mir einzeln auswählen können. Das kann ich auf einem Blatt mit separaten Checkboxen machen. So, das und das und das ist okay. Aber ich kann entweder alles nehmen, so nach dem Motto friss oder stirb, beziehungsweise friss oder werd nicht behandelt, so wie ich das gerade dargestellt werde. Das halte ich für eine unzulässige Kopplung.
Ja, für solche Fälle ganz einfache Testfrage, wie man rausfindet, ob das eine gute Einwilligungserklärung ist und ob das funktioniert. Was passiert denn, wenn ich das Kreuzchen nicht mache? Ja. Kriege ich dann noch das? Also ich habe ja einen gesetzlichen Anspruch darauf, von dem Arzt behandelt zu werden. Und der kann ja nicht einfach sagen, also der muss seine Einwilligung jetzt erklären, sonst nehme ich ihm seinen Arm nicht wieder an. Das funktioniert ja nicht. Und das wäre ja eigentlich dann die Konsequenz, wenn man das Häkchen nicht macht. Und das ist schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass das offensichtlich kein richtig guter Einwilligungstext ist.
Ja, wobei ein lieber juristischer Datenschutzkollege hat jetzt diese Woche auf LinkedIn ein Beispiel gepostet, wo er mit seiner Katze beim Tierarzt war und erzählt, das war irgendwie auch irgendwie dringend, dass da eine Behandlung stattfindet. Und er musste erstmal alle möglichen Einwilligungen unterschreiben. Und man hat ihm erklärt, ohne das könnte man jetzt nicht in die Behandlung starten. Das ist genauso ein Fall, den du gerade meinst. Das sollte eigentlich so nicht sein, auch nicht bei Tieren.
Oh, Datenschutz bei Tierärzten, da müssen wir, glaube ich, mal eine Folge dazu machen. Meine Frau ist Tierärztin und da habe ich schon sehr, sehr interessante Sachen erlebt. Kategorie aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin mal zu einer Veranstaltung mitgefahren, die mich auch interessiert hat. Am Einlass hat man dann so ein Namensschild gekriegt. Und dann sollte man quittieren, dass man dieses Namensschild gekriegt hat und gleichzeitig, dass man damit einverstanden ist, dass Fotos gemacht werden und dann auch auf Social Media veröffentlicht werden. Und wenn man das dann nicht gemacht hätte, dann hätte man dieses Namensschild dann nicht gekriegt. Ich habe das so gelöst, dass ich mich das Schild genommen habe und mich vorbeigemogelt habe. Also ich habe diese Erklärung nicht abgegeben. Aber Datenschutz bei Tierärzten, das ist ein weites Feld. Da gibt es viele, viele interessante Sachen, über die wir uns noch unterhalten können.
Aber wo unterhalten? Ich würde gerne noch einen aus unserer Themen-Detailliste zur Einwilligung noch einen Aspekt hervorkramen. Und zwar das Thema Dokumentation. Ja, irgendwo im Gesetz steht, irgendwie, ich glaube so Artikel 5 Absatz 2 DSGVO, dass man Rechenschaft ablegen muss und oder rechenschaftsfähig sein muss. Das bedeutet aber auch im Klartext, ich muss ja auch mal damit rechnen, dass jemand behauptet, die Person hätte gar nicht eingewilligt und deswegen wäre meine ganze Datenverarbeitung nicht rechtsgültig. Also ich muss mich schon so aufstellen, dass ich in der Lage bin, zu dokumentieren, dass eine Person eine Einwilligung abgegeben hat. Und ein Versäumnis, das ich sehr häufig feststelle, ist, Newsletter-Einwilligung ist auch wieder ein tolles Beispiel, dann gibt es irgendwie 5 Jahre lang eine Webseite, 5 Jahre lang sind Newsletter-Einwilligungen eingesammelt worden, die Webseite ist 10-mal überarbeitet worden, der Newsletter-Text irgendwie 20-mal, keine Ahnung, weil da immer irgendeiner rumgeschraubt hat, nicht unbedingt immer nur der Datenschützer. So, und dann habe ich eine Situation, vielleicht über eine Beschwerde, dass jemand sagt, ja, ich habe doch nie eine Einwilligung abgegeben. Ja, gehen die dann hin in ihr Newsletter-Tool und sagen, ah doch, der User hat dann sich angemeldet, 3 Wochen später hat er sich abgemeldet, dann hat er wieder was bestellt, hat er sich wieder angemeldet, hat 3 Newsletter gekriegt, sich wieder abgemeldet und dann sage ich, okay, das heißt, er hatte 2-mal jetzt in die Newsletter-Geschichte eingewilligt, dann, wozu hat er denn eingewilligt? Ja, in unser Newsletter. Ja, dann gib mir doch mal den Text. Ja, wie, gib mir doch mal den Text? Der hat sich doch 30 Mal geändert auf der Website, den habe ich nicht mehr. Also, um es klar zu machen, wenn ich rechenschaftsfähig sein möchte, muss ich pro Person, die eingewilligt hat und pro abgegebene Einwilligung darstellen können, was war der Einwilligungstext, idealerweise auch den Prozess dazu, Rahmenbedingungen und dadurch, das hast du eben auch erklärt schon, ja, viele Informationen in die Datenschutzerklärung wandern, sind natürlich dann auch in der Datenschutzerklärung Bestandteile meiner rechtswirksamen Einwilligung gelandet. Das heißt, ich brauche dann auch den aktuellen Revisionsstand meiner Datenschutzerklärung, um das vollständig belegen zu können. So ausgiebig brauche ich das nach meiner Erfahrung immer nur dann im Streitfall und meistens ist das dann entweder vor Gericht, so unlauterer Wettbewerb, wird das schon mal gerne rausgekramt, oder eben, wenn ich einen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin bei der Aufsichtsbehörde habe, die sich in so ein Thema gerade verbeißt und man muss dann wirklich alles an Unterlagen vorlegen. Aber kommt vor.
Ja, und ich glaube, also häufiger als man das denkt. Also der Klassiker E-Mail-Werbe-Einwilligung, da haben wir das bei fast jedem Mandanten, bei dem wir auf dieses Thema stoßen, ne? Dass man dann im CRM-System klassisch, ne, so ein Häkchen hat, Consent positiv oder Consent ja, Und dann kommt halt genau die Frage, ne? Also welchen Consent denn? Ja, irgendwie das, was damals auf der Webseite stand. Ne? Die Webseite gibt es 20 Jahre, die ist 37 Mal bearbeitet worden. Manche Stände hat man, manche hat man nicht. Also man kann es nicht genau sagen, was denn jetzt eigentlich eingewilligt wurde. Und manchmal kommt dann noch so eine Kirsche auf das Sahnehäubchen, wenn das CRM-Team dann dieses Häkchen auch einfach selber setzen kann. Ne? Die gehen dann, und in der Vergangenheit sind die dann E-Mail-Listen durchgegangen, ne? Leute, mit denen sie irgendwie geschrieben haben, die haben sie dann einfach draufgesetzt. Und weil das sonst nicht anders geht im CRM, haben sie dann halt einfach das Häkchen gesetzt. Ne? Das ist natürlich das Nightmare für die Datenschutzprüfung. Und viele Sachen werden ja nicht geprüft, aber das wird geprüft. Also wenn Aufsichtsbehörden durch Beschwerden auf die Newsletter-Praxis aufmerksam werden und rausfinden, dass da im größeren Umfang irgendwie Newsletter geschickt werden an Leute, die keine Einwilligung erklärt haben, dann bohren die das auf. Also da haben wir schon sehr, sehr unangenehme Konversationen mit Aufsichtsbehörden gehabt. Ja. Das sollte man aufräumen, wenn man da Leichen im Keller hat.
Ja, aber dann lass uns nochmal querchecken. Haben wir noch ein Detail, was wir noch besprechen wollen und noch nicht besprochen haben?
Also ich würde sagen, die wichtigen Takeaways, wie man ja neudeutsch sagt, sind, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich eine rechtswirksame Einwilligung, so heißt es, einsammle. Und da gibt es die drei Stichworte, die man sich merken sollte. Vier. Ich fange mal mit drei an und wir gucken, was ich vergessen habe. Die Einwilligung muss freiwillig sein. Also der oder die Betroffene muss in der Lage sein, eine freie Entscheidung zu treffen. Ne, wenn ich die Pistole auf die Brust drücke und sage Einwilligung oder Peng, das funktioniert nicht. Man muss wissen, in was man einwilligt. Also es muss eine angemessene Information gegeben werden. Wenn das wichtig ist, Stichwort, ich tracke, ob du meine E-Mail liest, dann ausdrücklich im Einwilligungstext. Nicht ganz so wichtige Details oder Ergänzungen dann auch durch einen Verweis in der Datenschutzerklärung zum Beispiel. Und es muss ein aktives Erklärungshandeln da sein. Also ich muss zum Beispiel eine Checkbox angekreuzt haben. Dann hätte ich jetzt behauptet, ist die Einwilligung wirksam, aber vielleicht habe ich auch noch eins vergessen.
Die Einwilligung muss widerrufbar sein und das muss sogar erklärt werden im Einwilligungstext. Das wäre für mich auf jeden Fall noch das Vierte. Wenn ich jetzt auf drei kommen wollte, hätte ich das aktive Handeln vielleicht ein bisschen nach hinten geschoben, gesagt, das ist jetzt Detail. Aber doch, ich glaube, die vier, das ist so das Quartett. Wenn ich das erfüllt habe, habe ich schon mal gute Chancen, dass ich eine wirksame Einwilligung realisiert habe.
Genau. Sonst hätte ich das Gefühl, dass wir das Thema Einwilligung einmal überflogen haben und wichtige Aspekte erklärt haben.
Ja, wunderbar. Dann haben wir es für heute schon wieder geschafft. Mensch, Bernd, genau. Das ging schnell.
Genau. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit unseren Themen aus dem Datenschutzmanagement. Wir erzählen dir, womit wir uns im Alltag als Datenschutzbeauftragte beschäftigen und vor allem, wie wir unsere Probleme genau lösen. Wenn du Fragen an uns hast oder uns erzählen möchtest, was dich als Datenschutzbeauftragter beschäftigt, dann schreib uns doch einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Die Informationen, wo du das machen kannst, findest du in den Shownotes. Dann war es das auch von mir. Ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns bitte eine Bewertung. Und wenn du Fragen zum Datenschutzmanagement hast, dann schreib uns diese einfach hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.